Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Schönen guten Tag. Das Album Lemonade von Beyoncé ist nicht nur inhaltlich ein preisgekröntes Werk über eine komplexe Beziehung. You can taste the dishonesty. Das Video zum Album wird ganz klar als Hommage an einen der Klassiker des schwarzen feministischen Independent-Kinos gelesen, an den Film Daughters of the Dust von Julie Dash nämlich. Julie Dash war die erste afroamerikanische Frau in den USA, deren Filme überhaupt in die Kinos kamen. Gerade ist sie als Jurymitglied eines feministischen Filmfestivals zu Gast in Deutschland. Wie sie die USA unter Donald Trump erlebt, das hören Sie gleich hier im Kompressor. Die schwarze Regisseurin Julie Dash gilt als eine der wichtigsten schwarzen Stimmen im US-amerikanischen Kino. Christian Berndt stellt uns Julie Dash näher vor.
Ein Hollywood-Studio 1942. Auf der Leinwand im Vorführraum ist eine weiße Schauspielerin zu sehen, die lächelnd in die Kamera singt. Aber der Gesang kommt nicht von ihr, sondern von einer schwarzen Schauspielerin, die neben der Leinwand steht. Damals ist es undenkbar, einer Afroamerikanerin eine Hauptrolle in einem Hollywood-Film zu geben. Julie Dashs Kurzfilm Illusions von 1982 erzählt vom tief verankerten Rassismus in Hollywood. In betörend schönen Schwarz-Weiß-Bildern gedreht, wirkt Illusions wie ein Film noir und hier erlebt man eindrucksvoll Dashs große Kunst der Verfremdung. Vertraute Bilder in einen neuen Kontext zu stellen und damit eine andere Realität zu schaffen. Illusions wird für Dash zum Durchbruch. 1952 wird Julie Dash in einem Sozialbauviertel in New York geboren. Als Studentin am Studio Museum Harlem bekommt sie erstmals internationale Filmkunst zu sehen wie Sergei Eisensteins Panzerkreuzer Potemkin. Der filmischen Avantgarde ist sie seit dieser Zeit verhaftet, ebenso wie ihrem filmischen Lebensthema, das sie einmal so formulierte: Was heißt es, eine schwarze Frau in Amerika zu sein? My name is Sweet Thing. My name is Sweet Thing. An der Filmhochschule New York dreht sie 1975 den Kurzfilm Four Women nach dem gleichnamigen Song von Nina Simone. Eine Tänzerin verkörpert stereotype Figuren schwarzer Frauen, von der Sklavin bis zur Prostituierten, während sie zugleich tänzerisch gegen die rassistischen Zuschreibungen ankämpft. In den 70er Jahren zieht Dash nach Los Angeles. An der University of California gehört sie zur sogenannten LA Rebellion, einer Bewegung afroamerikanischer Filmstudierender, die mit neuen experimentellen Erzählformen ein Kino aus afroamerikanischer Perspektive schaffen wollen. Dash ist treibende Kraft der Bewegung. 1991 kommt ihr Spielfilm Daughters of the Dust ins Kino, eine bildgewaltige Quintessenz der LA Rebellion. Der Film spielt um 1900 auf Ibo Landing, einer Insel vor der amerikanischen Südstaatenküste. Hierhin wurden einst die verschleppten Afrikaner verbracht, bevor man sie auf den Sklavenmärkten verkaufte. Einige blieben auf der Insel zurück und bewahrten dort afrikanische Traditionen, woraus sich die sogenannte Gala-Kultur entwickelte. Daughters of the Dust erzählt von einer dieser verbliebenen Familien, die droht, zerrissen zu werden. Die Jüngeren wollen weg, die Alten fürchten den Verlust ihrer Kultur.
Respect your ancestors. Call on your ancestors, Eli. Let them guide.
Julie Dash entwirft traumhaft schöne Tableaus dieser verwunschenen eigenen Welt. Dramaturgisch hat sie sich an traditionellen afrikanischen Erzählweisen orientiert. Diese nicht lineare, fragmentarische Form, sagt sie, entspricht der bruchstückhaften Erinnerung an die versklavten Vorfahren, deren Geschichten nur rudimentär überliefert sind. Daughters of the Dust wird auf dem Sundance Film Festival 1991 gefeiert und kommt als erster abendfüllender Spielfilm einer Afroamerikanerin in die US-Kinos. Weil Julie Dash trotz des Erfolgs zunächst keinen weiteren Kinofilm finanziert bekommt, dreht sie fürs Fernsehen preisgekrönte Filme wie die Rosa Parks Story und auch Musikvideos. Julie Dashs Filme, mit denen sie eine einzigartige Form afroamerikanischer Erinnerungskultur geschaffen hat, zählen heute zum offiziellen nationalen Filmerbe der USA.
Und wir haben vor dieser Sendung mit Julie Dash gesprochen. Hallo Julie, wie schön, dass Sie bei uns in der Sendung sind.
Thank you very much. I'm so glad to be here.
Wie sind Sie eigentlich ursprünglich mal zum Film gekommen? Also der Weg dahin war Ihnen ja nicht gerade in die Wiege gelegt oder vorgeschrieben.
Correct. Yes, I started studying film when I was in high school at an after-school film workshop.
Das stimmt, das war ja überhaupt nicht. Also ich habe angefangen, mit dem Film mich zu beschäftigen in der Highschool. Das war so ein Workshop nach der Schule und das war vom Studiomuseum Harlem aus und da bin ich völlig ahnungslos hingegangen. Ich wusste gar nicht, wie das funktioniert. Und ich hatte auch nie die Absicht, Filmemacherin zu werden, aber dort habe ich dann einiges gelernt über 16mm Film, über Kameras, über Schnitt und so weiter und ich habe es geliebt. Und so sehr, dass ich dann später auf dem College auch damit weitergemacht habe und schließlich einen Abschluss in Film Studies gemacht habe. Und dann bin ich von New York nach Los Angeles gegangen und habe dort am American Film Institute studiert. Nach meinem Abschluss, nach 2 Jahren, bin ich dann zur UCLA, also zur Uni von Los Angeles, und habe dann in der Graduate School, also nochmal richtig Filmemacherin, studiert. Und als ich damit fertig war, habe ich mich dann auch selbst als Filmemacherin gesehen.
Julie Dash, in einem Interview aus dem Jahr 1992 haben Sie mal gesagt, alles läuft bei mir wieder aufs gleiche Thema hinaus, nämlich, was bedeutet es, eine schwarze Frau in Amerika zu sein? Ist das noch immer so? Und was würden Sie sagen, bedeutet es heute, eine schwarze Frau in Amerika zu sein?
I think things are even more intense today than perhaps they were in 1992, because we have so many government laws that have been being reversed.
Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall noch so und heute noch intensiver als 1992, weil so viele Gesetze und Errungenschaften rückgängig gemacht worden sind oder rückgängig gemacht werden. Dass so viele Projekte gecancelt werden, dass alles Mögliche, was wir geschafft haben, abgeschafft wird. Deswegen ist es heute eigentlich noch wichtiger. Als ich 1982 Filme gemacht habe, genossen wir viel größeren Schutz als heute. Eine schwarze Frau in den USA zu sein, bedeutet heute vor allem, vorbereitet zu sein auf jede Menge Auseinandersetzungen, auf Widersprüche, zu kämpfen. Vor allem in der Kunstbranche.
It means you have to fight on all fronts, and especially in the arts.
Jetzt sind Sie derzeit hier in Deutschland, waren gerade beim Frauenfilmfest Dortmund und Köln, wo Sie Teil der Jury im internationalen Spielfilmwettbewerb waren. Heute fahren Sie weiter nach Frankfurt am Main, um dort Filme zu zeigen. Wie ist es eigentlich für Sie, zum derzeitigen Zeitpunkt die USA zu verlassen und hier nach Europa zu reisen? Also was für Reaktionen erleben Sie hier im Hinblick auf die Politik Ihres Landes?
Well, especially now in the last few days, so I've had a lot of questions about what has happened to the United States, because people always believe that was a place where there was so much freedom and, you know, freedom of speech and all of these things. And they're seeing now that all of those things that everyone took for granted are being shut down.
Also besonders jetzt in den letzten paar Tagen kamen viele Fragen dazu, was denn mit den USA los ist, was passiert da? Man dachte immer, das ist doch das Land mit all diesen Freiheiten, Meinungsfreiheit und so weiter. Und jetzt verschwindet das alles plötzlich. Also all diese Dinge, die man für gegeben hingenommen hat, werden plötzlich abgeschafft. Das verwirrt die Leute doch sehr. Und dieses Gefühl, dieses heraufziehenden Faschismus ist wirklich bedrückend.
Von Deutschland aus haben sich viele gefragt, wo die wirklich großen Massendemonstrationen bleiben, wo der große Aufschrei bleibt. Also der Protest scheint sich jetzt langsam zu formieren. Jetzt am Wochenende sind in den gesamten USA viele Menschen gegen Trump auf die Straße gegangen. Letzte Woche hat Senator Cory Booker diese 25-Stunden-Rekordrede gehalten. Macht Ihnen das Hoffnung?
I think the news is not showing the protests that are being held all across the United States. There have been protests, massive protests
Also
ich denke, es gibt sehr viele Proteste, aber die Nachrichten zeigen sie nicht alle. Da wird schon ausgewählt, was gezeigt wird und was nicht. Es gibt wirklich Proteste und Demonstrationen überall in den USA, in jedem Bundesstaat. Jede Woche gibt es große Demonstrationen. Aber wie gesagt, es wird nicht alles gezeigt. Also es gibt durchaus Widerstand gegen diese Form der Unterdrückung, die jetzt stattfindet.
People are in total resistance to this new kind of oppression that we've not known before.
Julie Dash, haben Sie eigentlich jemals überlegt, die USA zu verlassen?
Not really. I never really thought about it.
Nein, ich habe nicht wirklich überlegt, die USA zu verlassen. Meine Familie ist hier gewesen, immer schon hier gewesen. Sie ist hier. Warum sollte ich gehen? Vielleicht sollten einige andere besser das Land verlassen. Was wir wollen, ist unsere Rechte zurück. Wir wollen Meinungsfreiheit und unsere Stimmen sollen gehört werden. Warum sollte ich weggehen?
Was würden Sie sagen, wie beeinflusst die derzeitige politische Situation eigentlich die Filmwirtschaft und möglicherweise auch Ihre eigene Arbeit?
Well, definitely it affects the film business and it also affects personally my work because of the government grants that, you know.
Also die Filmbranche ist definitiv sehr stark betroffen und damit auch meine Arbeit auf jeden Fall. Das sieht man daran, dass die Finanzierung und Unterstützung gekappt werden von einem Tag auf den anderen. Das betrifft die Filmbranche immens. Also für unsere Filme und Geschichten gibt es einfach keine Mittel mehr. Erst letzte Woche gab es Riesen-Cuts und das betrifft auch den Kunstbereich, Kulturbereich. Da ist das überall sehr präsent.
An was arbeiten Sie derzeit?
I'm working on a film about an African-American woman who's a culinary anthropologist.
Ich arbeite gerade an einem Film über eine afroamerikanische Frau, die eine kulinarische Anthropologin ist. Das heißt Travel Notes of a Geechee Girl.
It's a docu-series and it's called Travel Notes of a Geechee Girl.
Es gab vor einigen Jahren mal Berichte, dass Sie gerade an einem Biopic über Angela Davis arbeiten. Stimmt das?
It was true. We were working for several years, maybe 4 years or more.
Ja, das stimmt oder stimmte, denn ich habe tatsächlich einige Jahre daran gearbeitet. Aber der Film kam dann leider nicht zustande. Also offiziell heißt es, es gab kreative Unterschiede. Tatsache ist, dass ich eigentlich die volle Geschichte erzählen wollte, ihre ganze Geschichte, aber man auf der anderen Seite eher einen Mythos von ihr präsentieren wollte.
Julie Dash, um noch einmal auf die politische Großwetterlage zu sprechen zu kommen. Was würden Sie sich wünschen, wie international auf die Situation in den USA reagiert werden sollte?
Well, in today's world, everything is global. There's no such thing as looking the other way. Whatever affects us, affects you.
Also es steht fest, heute ist alles global und alle sind betroffen. Das heißt, es geht auch die anderen Länder was an. Es ist eine große Frage, aber ich hoffe, dass andere Länder sich gegen diese Form der Unterdrückung wehren, gegen diese Gesetzesänderung, die es in meinem Land gibt. Dass es einfach nicht sein kann, dass im Sinne einzelner Personen plötzlich das Recht gebrochen wird. Denn es geschehen viele Dinge, die illegal sind, die nicht rechtmäßig sind. Es passiert so vieles gerade.
Other countries should say, this is wrong, it's unlawful. So you have to say so, it's illegal. And there are a lot of illegal things going on.
Vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Sie.
No problem.
Und vielen Dank auch an Mahai Amir für die Übersetzung.
Das Lesen der anderen.
Und an dieser Stelle möchten wir Ihnen heute die neue Ausgabe des Comic-Magazins Strapazin vorstellen. Und dazu begrüße ich jetzt die Frau, die diese Ausgabe gemeinsam mit Redaktionsmitglied Domi Wendland kuratiert hat. Herzlich willkommen, Amelie Liel. Es geht in dieser Ausgabe um Fanart. Was genau macht Fanart im Kern aus? Wie lässt sich das definieren?
Also ich glaube, es gibt keine offizielle Definition von Fanart. Und genau das finden wir auch gut und spannend, weil es einfach super viele Zugänge offen lässt und erstmal so einen Experimentierraum aufmacht, wo alles möglich ist. Und trotzdem glaube ich, dass dahinter immer eine emotionale Verbindung zu einem Werk steht. Die kann sowohl kritisch sein als auch bewundernd und dadurch auch eine gewisse Positionierung zu diesem Werk stattfindet. Und das sehen wir nicht in so vielen anderen Genres.
Mhm.
Und macht einen verletzlich einerseits, aber andererseits auch sehr ehrlich.
Ja.
Das finden wir schön.
Vielleicht auch nochmal diesen Begriff erklärt. Da werden also Fans schöpferisch und schaffen neues Material basierend auf bereits vorhandenen Comics oder Figuren oder Filmen, Romanen. Jetzt hat die Comiczeichnerin Anina Brell für euer Heft einen Text über Fanart geschrieben. Da greift sie sämtliche Vorurteile nochmal so richtig schön auf und sagt banal, kitschig, unoriginell, pornografisch, und sie stellt die hübsche Frage, ob man sich nicht eigentlich schämen sollte, dieses Heft in den Händen zu halten, denn hier würden sich ja die beiden Schmuddelliteraturen überhaupt, also Comic und Fanart, ihre klebrigen Hände reichen. Was setzt ihr dem entgegen?
Ja, wir glauben, dass es auf jeden Fall diese Vorurteile gibt und dadurch auch diese Scham, die halt viele Leute empfinden, die das lesen oder machen. Aber wir wollen dem was entgegensetzen, dass die Scham abgebaut wird, weil wir denken, okay, das steckt in Fanart, aber wir sehen da ganz anders drauf. Also wir haben das eigentlich umformuliert für uns und sehen dann Fanart als queer, als ehrlich, als radikal, als mutig, als super zugänglich und glauben einfach, dass da so viel Potenzial drin steckt, genauso wie im Comic. Und beides sind so Genre oder Medien, die tendenziell ein bisschen abgewertet werden, also in der Wahrnehmung. Und wir denken zu Unrecht.
Hm.
Und wollten einfach zeigen, wie viel Potenzial da drin steckt, weil Fanart und Comic auf jeden Fall so verwandt sind, dass viele ComiczeichnerInnen angefangen haben damit, dass sie ihre Lieblingsserien oder Comics einfach abgezeichnet haben. Und dadurch ist Fanart halt ein Einstieg in eigenes künstlerisches Schaffen und gleichzeitig eine Verhandlung von Geschichten, die es schon gibt, mit denen wir aufwachsen, die wir uns vielleicht erzählen. Und da aber auch Mittel, die zu kritisieren oder Leerstellen aufzuzeigen oder sie einfach in andere Zeiten oder Denkstrukturen umzusetzen. Und so ist es halt einfach eine Erweiterung dessen, was eigentlich gegeben ist.
Wir können ja mal zwei Beispiele rausnehmen, die auch sehr schön die Bandbreite demonstrieren. Also diese Variante, dass man schon als Kind seine Heldengeschichten im Grunde abhaust oder auch einfach so ein bisschen weitererzählt. Das ist auch der Ausgangspunkt von der Geschichte von Yuka Mazuko. Das ist also, wenn man so will, autobiografischer Ansatz. Sie hat schon als Kind Elmo gezeichnet und zeigt im Grunde ein bisschen, wie seine Geschichte weitergeht. Was genau passiert da?
Genau, also sie zeigt halt so, wie ihre ersten Berührungspunkte mit Fanart waren. Und das war durch die Sesamstraße, dass sie eine Zeichnung von Elmo eingesendet hat, die dann im Fernsehen gezeigt wurde. Und von dem Punkt ausgehend macht sie so eine Erzählung, die ein bisschen Meta-Fanart ist und verhandelt dann Fragen wie, ist Fanart kopieren oder ist es eine Hommage? Ist es ein Tribute? Und diese ganzen Fragen verhandelt sie da drinnen und macht dann wieder so einen sehr kindlichen Kosmos auf, indem sie eine Welt beschreibt, in der Fanart-Charaktere mit Originalcharakteren leben und so irgendwie alles sein darf. Und das ist ein sehr schöner und irgendwie so fantastischer Gedanke, mit dem sie dann abschließen.
Auch sehr, sehr poetisch, sehr lustig und eher subversiv ist der Zugang von Eva Gräbeldinger und Marie Ehrentraut vom Squash-Kollektiv. Die haben eine bekannte Krankenhausserie gecovert, wenn man so will, die bei ihnen allerdings Gay's Anatomy heißt. Was geht in diesem Krankenhaus ab?
Genau, also die beiden haben eben Grey's Anatomy genommen und haben dazu so Episoden gezeichnet und haben so bestimmte Mechanismen und Figuren und Handlungsstränge der Serie genommen, die so angelegt sind, haben die aber total überzeichnet. Und dadurch ist es eine sehr absurde und extrem lustige Geschichte, die aber total Wiedererkennungswert hat, weil ich bin zum Beispiel schon auch mit diesen Krankenhausserien aufgewachsen und ich erkenne diese Erzählarten, dass dann zum Beispiel mit so medizinischen Fachbegriffen rumgeworfen wird Und das ist dort auch drinnen. Also es ist völlig absurd.
Das ist total lustig. Also ich erinnere noch die erste Episode, da wird also jemand eingeliefert und dem steckt so eine Blockflöte im Brustkorb und dann wird so ganz expeziös gefragt, ob man wohl noch auf der Flöte spielen kann. Also es ist vollkommen drüber und sehr, sehr lustig. Interessant fand ich auch, dass relativ viele, auch wirklich prominente Autorinnen und Autoren Beiträge hier zu diesem Heft beigesteuert haben. Also Anna Halfisch ist dabei, Whitney Bush, Jan Söken, Thomas Wellmann. Und dann wiederum fand ich auch interessant, dass Ataya Tabis zum Beispiel so eine Art Fanart geliefert hat mit Bezug auf eine andere Zeichnerin, nämlich Anna Haifisch, die ja selbst im Heft vertreten ist. Also da wird sich dann auch untereinander durchaus schon die Ehre gegeben.
Genau, also das war uns, also es war jetzt nicht von uns beabsichtigt. Wir haben den Personen einfach immer nur gesagt, hey, unser Thema ist Fanart, was wollt ihr dazu machen? Und Ataya Tabis kam tatsächlich mit der Idee, was zu The Artist zu machen. Und dann haben wir gesagt, oh, wir haben Anna Haifisch auch im Heft, wir fragen sie. Und sie meinte, es ist okay für sie. Und dadurch ist es eigentlich super spannend, weil auch nicht alle Personen gleich gemerkt haben, ah, das ist Fanart. Und wenn du es aber dann durchliest, dann ist es im Designstudiumskontext. Und uns war das super wichtig zu sagen, dass wir eine Community auf eine Art sind und uns gegenseitig inspirieren und egal wie bekannt eine Person ist oder unbekannt, wir haben alle Personen, von denen wir Fans sind und stellen dann so Bezüge her und das war total schön, dass dann die beiden in einem Heft zusammen sind.
Das Comicheft Strapazin erscheint vierteljährlich, kostet 12 Euro einzeln, im Abo ist es deutlich günstiger. Und wir haben mit Amelie Liel gesprochen, die gemeinsam mit Domi Wendland die neue Ausgabe kuratiert hat. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Feind, das steht für Festival Internationale Neue Dramatik und bringt seit dem Jahr 2000 zeitgenössisches Theater aus den verschiedensten Teilen der Welt in die Berliner Schaubühne. Dieses Jahr sind Inszenierungen aus Frankreich, Belgien, Irland, Spanien, den USA und Kirgisien eingeladen. Kuratorischer Leitfaden, so das Programmheft, politische Erkundung des Privaten. Welche Spuren hinterlassen also gesellschaftliche Umbrüche in unseren intimsten Beziehungen? Unser Kollege Gerd Brendel hat sich für uns auf dem Feind umgesehen.
Welcome to the After Talk. Das Theater ist nach dem Theater bei Medeas Kinder von Milo Rau. Hier in Berlin, eine Produktion des NT Gent. Vor geschlossenem Vorhang begrüßt sympathisch unbeholfen ein Kinderbetreuer zum Nachgespräch zum Stück und wundert sich über den vollen Saal. Kein Wunder, denn das Stück selbst, um das es hier geht, wurde noch gar nicht gezeigt. Die Schauspielerinnen und Schauspieler zwischen 8 und 13 kommen nach und nach dazu, mehr lustlos als engagiert. Kein Mobiltelefon jetzt bitte, ermahnt der Moderator einer von ihnen. Aber dann wollen die Kinder doch erzählen und spielen ihre Sicht auf Medea, die Zauberin, die ihre eigenen Kinder ermordet aus Rache für den Verrat ihres Ehemanns Jason. Und wirklich, der Vorhang geht auf über Sandstrand und einem Einfamilienhäuschen, denn die Geschichte hat zwar schon vor 2500 Jahren Euripides als Tragödie erzählt, aber Medeas Kinder spielen auch noch einen zweiten Kindermord, den einer Mutter vor ein paar Jahren an ihren 5 Kindern in Belgien. Hier habe ich niemanden, klagt die jugendliche Medea. Kurz zuvor hatte die Darstellerin erzählt, wie sie in ihrem realen Schulalltag von Mitschülern gehänselt wird. Anders als im antiken Theater, wo die Morde nur vom Chor beschrieben werden, lebt das Publikum hier in Berlin die bis an die Schmerzgrenze realistische Inszenierung der Tat mit viel Kunstblut. Schrecken und Jammer als gemeinsame Erfahrung. Ganz so, wie es schon Aristoteles in seiner Dramentheorie beschrieb. Denn nur so kann Trauma überwunden werden. Katharsis hieß das bei Aristoteles.
Welche Geschichten erzählen extrem persönliche Orte, wie zum Beispiel die Wohnung, die politische Dimension der eigenen 4 Wände?
Für Co-Kurator Maslum Nergis ist das die Kernfrage, die sich als roter Faden durch das Programm des diesjährigen Festivals zeitgenössischer Dramatik zieht. Den Blick quasi vom grellen Scheinwerferlicht auf die Dramen im Schatten richtet die französische Regisseurin Caroline Guyat-Nguyen in Lacrima. Auf großer Bühne erzählt Guyenne die Geschichte eines Hochzeitskleids für eine britische Prinzessin. Vom Entwurf im Pariser Atelier bis zu den Stickereien in einer indischen Werkstatt. Wie eine live abgefilmte Netflix-Serie. Perfekter Soundtrack, perfekter Szenenwechsel, aber die Konflikte sind vorhersehbar. Der indische Perlensticker erblindet über der Arbeit. Die Pariser Chefschneiderin zerbricht nicht nur am Zeitplan, sondern am Ende zerbricht auch ihre Familie. Das Festival zeigt noch zwei andere, hoffentlich weniger berechenbare Produktionen von Guyenne. Saigon und Valentina. Das Theater als Ort, wo das Private politisch wird, wo der Blick in fremde vier Wände möglich wird. Wie es in Zukunft darum bestellt ist, darum ging es am Sonntagnachmittag auf einem Podium zum internationalen Kulturaustausch in der Kulisse von Medeas Kindern mit dem Regisseur Milo Rau und der Präsidentin des Goethe-Instituts Gesche Joost. Gerade die Arbeit ihrer Goethe-Institute erfährt gerade weltweit zunehmend Einschränkungen. Stichwort USA, wo Präsident Trump gerade Diversitätsprogramm den Kampf ansagt.
Wir selber als Goethe-Institute mussten eine Erklärung ausfüllen, dass wir keine illegalen DEI-Aktivitäten machen würden. Das können wir natürlich eigentlich überhaupt nicht unterschreiben.
Da klingt die Chefin der Goethe-Institute fast verzweifelt. Und noch etwas macht Gesche Joost zu schaffen.
Dass die deutsche Positionierung so eng an der Seite Israels, dass wir eben nicht das Leid der Palästinenserinnen und Palästinenser sehen würden, das wird im Ausland ja mit Kritik, mit Unverständnis kommentiert.
Aber, so Joost?
Wir brauchen diese kritischen Stimmen. Es ist unsere Aufgabe, die Kritik wahrzunehmen, den Raum zu geben für die Kritik.
Damit das möglich ist, damit diese Kritik auch auf der Bühne, auf Festivals gehört und gezeigt werden kann, braucht die Kultur die Politik für eine offene Gesellschaft, von der am Ende nicht nur die paar tausend Besucher und Besucherinnen eines Berliner Theaterfestivals profitieren, sondern alle.
Das Festival Internationale Neue Dramatik Feind läuft noch bis 13. April in der Berliner Schaubühne.